Die Predigt heute, der Preis der Liebe, was das Kreuz uns über Gottes Liebe lehrt. Und ich lese einen Text aus Kolosser 2. Ich mache ja immer so ein bisschen so eine Predigtserie über Kolosser. Und das ist jetzt der nächste Abschnitt, Kolosser 2, ab Vers 11 bis Vers 15. Und ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Eine moderne Übersetzung. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil eures altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wenn ein römischer Kaiser siegreich aus einer Schlacht nach Rom zurückgekehrt ist oder ein Feldherr des Kaisers, wurde eine Siegesfeier organisiert, ein richtiges Volksfest in Rom. Und wie das bei Volksfesten heute noch so üblich ist, gibt es zuerst einen feierlichen Einzug damals des siegreichen Imperators, einen Triumphzug. Und ja, das kennen wir natürlich auch. Denkt nur an das Oktoberfest, das bald wieder eröffnet wird. Es gibt einen feierlichen Einzug der Wiesenwirte. Weiß nicht, ob man die mit dem Kaiser vergleichen kann. Aber auf ihren Pferdekutschen mit Musik, mit Tanz, mit Trachtengruppen, Fahnenträgern und Blaskapelle. Und natürlich ist auch unser Oberbürgermeister als das politische Oberhaupt der Stadt mit auf einem Ehrenwagen dabei. Offiziell wird diese Wiesen eröffnet, indem der Oberbürgermeister den ersten Anstich erfolgreich erledigt hat. Ich fand es interessant, was es da für Parallelen gibt zu diesem Triumphzug, der in Rom stattfand. Den müsst ihr euch ganz ähnlich vorstellen. Der Triumphzug des römischen Kaisers mit Musik, Fahnenträgern, mit geschmückten Pferdewagen. Und die Pferde geschmückt und sie ziehen diesen siegreichen Kaiser durch diese Stadt. Und der Kaiser selbst ist gekleidet in einer purpurfarbenen Toga mit einer bestippten Tunika. Auf dem Kopf trägt er einen Lorbeerkranz als Zeichen des Sieges. Und auf seinem Wagen, das sind ja da solche zweirädrigen Spann gewesen, vier Pferde ziehen ihn und hinter ihm auf seinem Wagen steht ein Sklave und hält ihm einen goldenen Eichenlaubkranz über den Kopf. Und dieser Kranz wird normalerweise im Jupiter-Tempel aufbewahrt. Das Gesicht des Kaisers ist rot geschminkt, gefärbt. Ganz ähnlich wie das Gesicht der Jupiterstatue damals in Rom, im Tempel. Genauso wie seine Kleidung, diese purpurfarbene Toga und diese bestickte Tunika, der Figur des Jupiter in dem Tempel glich. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass sich der Kaiser gottgleich vor seinem Volk präsentierte. Und tatsächlich war dieser auf dem Weg, also dieser Triumphzug führt durch die Stadt, oft durch einen Triumphbogen, der dafür errichtet wurde, hindurch. mit dem Ziel des Tempels des Jupiters. Und dort bringt der Kaiser Jupiter ein Opfer und löst so das Gelübde ein, das er vor dem Feldzug gemacht hat. Also ihr habt so jetzt dieses Bild. Vorneweg vor diesem Triumphzug, der mehrere Kilometer lang sein kann, ist der Senat und alle Regierungsmitglieder und die Elite der Stadt, die Priester. Danach kommen die besiegten Soldaten, gefesselt, gedemütigt, halbnackt. Und dann, wenn möglich, der besiegte König, auch gedemütigt, auch in Ketten. Die Soldaten werden vermutlich zu Sklaven gemacht und verkauft, und dem König steht die Hinrichtung bevor, dem besiegten König. Danach kommt der Kaiser auf seinem Wagen. Vorne noch Musik und Bläser. Und zum Schluss folgen ihm seine siegreichen Soldaten, die Hymnen singen und Loblieder singen. Das alles unter dem Klang von Posaunen und Pauken und bejubelt von der Bevölkerung, die am Straßenrand steht. Habt ihr dieses Bild vor Augen? Dieses Bild meint Paulus, wenn er sagt: Auf diese Weise, also mit dem Tod am Kreuz, hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Und über sie triumphiert hat, heißt eigentlich im Triumphzug mitgeführt hat. Also das Bild, das Paulus hier schreibt, der siegreiche Kaiser, König, Gott ist Jesus. Er steht auf dem Triumphwagen. Ihm jubelt die Menge zu. Und die Mächte und Gewalten, die Tod und Zerstörung bringen, die unser Leben zerstören wollen, die führt Jesus mit, entmachtet, gefesselt, nackt, bloßgestellt, zur Schau gestellt und lächerlich gemacht, weil er über sie triumphiert hat. Jesus hat die Mächte und Gewalten besiegt. Und er hat allen gezeigt: Ich bin der siegreiche Herrscher. Alle Mächte und Gewalten sind mir untertan. Und so wurde das Kreuz, und ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir das heute hier richtig sehen, das Kreuz zum Zeichen des Sieges und nicht der Niederlage. Das Kreuz war auch gleichzeitig das Schlachtfeld, auf dem der Kampf stattfand und wo Jesus siegreich war. Am Kreuz hat nicht der Tod gewonnen, sondern Jesus wurde vom Tod auferweckt. Und er wählte für das, was er tat, die Zeit und der Ort, wo die Kreuzigung die ultimative Strafe und Demütigung und Niederlage bedeutete. Und er verwandelte dieses Zeichen zum ultimativen Symbol für Liebe und Leben. Dort am Kreuz hing er, über Stunden leidend, nackt und sterbend, der Öffentlichkeit ausgesetzt, Jesus, der König der Juden. Die Welt sah ihn dort am Kreuz sterben, und für einen Augenblick sah es so aus, als sei der er derjenige, der als Gefangener mitgeführt würde. Er wählt das Kreuz, weil es keinen besseren Schauplatz für den Sieg des Lebens über den Tod geben konnte. Jeder wusste, dass Jesus dort unschuldig hing. Viele ahnten, dass er eigentlich die Macht hätte, vom Kreuz herunterzukommen und sich zu retten. Niemand verstand wirklich, was dort am Kreuz im Augenblick seines Todes tatsächlich geschah. Die Machtverschiebung in der unsichtbaren Welt. Der Herr, der Ursprung des Lebens, betritt das Totenreich. Das Licht der Welt strahlt plötzlich denen, die in tiefster Dunkelheit verloren sind. und öffnet die Türen zu ewigem Leben. Im Augenblick seines Todes bebte die Erde und die Gräber öffnen sich und die Toten werden lebendig. Ja, der Tod des Kreuzes ist ein schreckliches Folterinstrument. In den bayerischen Schulen, ich weiß nicht, ob das heute noch so war, aber als ich noch Lehrerin war, war das noch vorgeschrieben, dass ein Kreuz oder ein Kruzifix in der Klasse hing. Manche Lehrer haben das dann abgehängt, aber bei mir hing das noch so. Und ich weiß, dass mal eine Mutter auf mich zukam, die sich sehr darüber aufgeregt hat und hat gesagt, ich finde das so schrecklich, dass sie so ein Folterinstrument im Klassenzimmer hängen haben. Und tatsächlich, wenn man nicht verstanden hat, was da passiert, ist das Kreuz ein schreckliches Zeichen und der leidende Jesus ist nicht was, was man sich gerne anschaut. Jesu Tod am Kreuz macht nur Sinn, wenn er tatsächlich wieder auferstanden ist, wenn wir wissen und glauben, Jesus lebt. Und das meine ich nicht nur symbolisch. Ich meine nicht nur, Jesus lebt in uns. Oder manchmal hört man das ja auch auf Beerdigung oder so. Nein, solange er in unserem Herzen ist oder sie in unserem Herzen ist, ist sie lebendig. Und so ist es auch Jesus. Er lebt in uns weiter, in dem, was wir tun und so. Ja, 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 natürlich auch. Nein, Paulus sagt nein, er ist wirklich auferstanden. Und wenn wir nicht glauben, dass Jesus lebt und hier unter uns ist, macht das ganze Kreuz keinen Sinn. Und das ist tatsächlich die Herausforderung. Zu wissen, zu glauben, zu erleben, Jesus lebt. Jesus stirbt am Kreuz, stellvertretend für uns. Aber stellvertretend meint auch gegenwärtig, stellvertretend. Er kämpft deinen Kampf, den du jetzt kämpfst, mit. Er spürt deinen Schmerz und stirbt deine Tote mit, damit du mit ihm auch hier im Leben wieder auferstehst. Da, wo deine Hoffnungen, deine Träume oder Wünsche zerplatzt sind, ist er mit diesen Hoffnungen gestorben, aber er ist wieder auferstanden, um dir neue Hoffnung zu geben, neue Möglichkeiten zu schaffen. Da, wo du vielleicht gescheitert bist, versagt hast, am Ende deiner Möglichkeiten warst, wo dein Leben zerbrochen ist, ist er mit zerbrochen und gestorben, weil er neues Leben in dein Leben durch seine Auferstehung hineinbringen will, damit du auferstehst zu einem Neuanfang. Und vielleicht bist du jetzt an einem Punkt, wo du verzweifelt bist und wo du am Ende deiner Kräfte bist, vielleicht persönliche Krankheit erlebst oder bei anderen. Und diese Auferstehungskraft von Jesus ist real, weil er selbst durch alles hindurchgegangen ist, weil er auferstanden ist und weil er lebt, weil er schon alles, was du erlebst, schon einmal durchlitten hat und besiegt hat. Und er mit dir durch deine Lebenssituation hindurchgeht, mit dir leidet, mit dich trägt, eben damit du nicht stirbst, sondern damit du lebst in diesem Leben, aber natürlich auch im nächsten Leben, auch in deiner letzten Stunde wird er dabei sein und wird dir sagen, ich kenne den Weg, wir gehen den gemeinsam. Und auf der anderen Seite wartet Leben. Ja, diese Tiefen des Lebens, da wo wir Zerbruch erleben und Versagen erleben. Wenn ich so auf mein Leben blicke, dann sind es diese Momente, wo ich keinen Ausweg wusste oder wo ich am meisten über mich traurig war, weil so viele Dinge ich nicht konnte, die ich machen wollte oder weil ich Ungerechtigkeiten erlebt hatte, gegen die ich mich nicht wehren konnte. In diesen Momenten, wo ich nicht weiterkomme, in diesen Momenten habe ich Jesus am meisten erlebt. habe ich seine Frieden am deutlichsten dann gespürt. Nicht immer sofort. Manchmal war der Fall tief und ich dachte, ich bin verloren. Aber dann war Jesus da. Und dann ist er mir begegnet. Und dann hat er mich aufgefangen und dann ging es wieder weiter. Das bedeutet das Kreuz. Am tiefsten Punkt unseres Lebens ist Jesus. Er ist nicht in einem Tempel mit einer goldenen Krone geschmückt. Er ist jetzt auf dem Thron im Himmel natürlich auch. Aber er ist jetzt hier bei uns, auch gerade in den tiefsten Momenten unseres Lebens. Und egal, wie tief wir fallen, wie groß der Verlust ist, egal, wie hoch die Wellen in unserem Leben schlagen oder wie stark der Sturm uns herumpeitscht, Jesus ist da mit seiner Liebe und mit seiner Kraft, weil er lebt, weil er auferstanden ist. Und niemand kann mir sagen, dass er diese Mächte des Bösen und des Todes, die er entmachtet hat, noch nie gespürt hat. Wir erleben alle, wie unsere Beziehungen vielleicht zerbrechen. Wir erleben es körperlich, dass wir krank werden. Wir erleben das in der Welt. Diese Mächte sind real und sie sind am Wirken. Und deshalb ist dieses Kreuz, diese Botschaft vom Kreuz so einzigartig. Und das, was Jesus von allen anderen Göttern abhebt. Er war am tiefsten Punkt und jetzt steht er über allem. Er hat den Weg zum Leben frei gekämpft. Und er wird dich in deine Hand nehmen und dir sagen, fürchte dich nicht. Wir gehen hier gemeinsam durch. Ich führe dich, ich trage dich, ich zeige dir den Weg. Du bist sicher bei mir. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Vertrau mir, lass deine Zweifel, lass deine Ängste los. Ich bin bei dir, ich liebe dich. Und vielleicht denkst du gerade, wie soll das gehen? Ich habe das noch nicht erlebt, ich kenne Jesus so gar nicht. Wie kann ich das persönlich erfahren? Wie kann ich Gott so erleben? Diese Kraft in mir, diese Kraft der Liebe, dass die freigesetzt wird. Und das ist das, was Jesus an uns getan hat, dass wir das annehmen, ganz persönlich, indem wir sagen, ich brauche dich, Jesus. Komm in mein Leben. Ich brauche dich in dieser Situation. Ich kann es nicht allein. Hilf mir. Ich brauche dich in diesen Schmerzen, wenn du sie mir nicht nimmst, wenn du mir nicht Kraft willst. Ich schaff's nicht. Komm. Ich habe da total versagt. Ich bin schuldig. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Erneuerung. Komm, hilf mir. Wo ich zweifle, schenk mir Glauben. Und wo ich verzweifle, schenk mir deinen Frieden. Und in den Momenten, wo wir das tun, wo wir einfach uns fallen lassen, erleben wir diese Auferstehungskraft Gottes in uns. Unser Text spricht von einer Beschneidung des Herzens. So fängt er ja an. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten. Aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus. Und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Die Beschneidung ist in vielen Kulturen und im Judentum auch das Zeichen der Zugehörigkeit zu dem Volk Gottes. Also Juden beschneiden ihre Kinder, ihre Jungen, um sie in das Volk Gottes aufzunehmen, einzuverleiben. Und so spricht Paulus hier von einer Beschneidung des Herzens. Wir müssen uns nicht körperlich beschneiden, aber das, was Jesus mit uns macht, ist eine Beschneidung des Herzens. Er schneidet sozusagen die bösen Mächte und Gewalten in unserem Herzen ab, dass die keine Macht mehr in uns haben. Und er möchte, dass wir das ablegen, abschneiden. Neid, Missgunst, Habgier, Egoismus, Rechthaberei, üble Rede, Furcht, Hoffnungslosigkeit. Ablegen, abschneiden. All diese Dinge sind gegen Gott und die Bibel bezeichnet sie als Schuld und an Sünde. Und weil Jesus diese Mächte besiegt hat, sollen wir sozusagen von ihnen abgeschnitten werden. Oder das andere Bild, das er hier benutzt, das ist die Taufe. Dass wir durch die Taufe in das Wasser getaucht werden, unser altes Ich sterben und wieder neu zum Leben auferstehen. Die Taufe ist eine symbolhafte Handlung von Sterben und Auferstehen unseres alten Wesens. Und diese Taufe setzt genau diese Auferstehungskraft frei. Denn es sagt Paulus auch in 12 und 13, als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat, doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht und hat uns alle unsere Schuld vergeben. Also hier ist auch wieder beides, ne? Da ist, Jesus hat das gemacht. Er ist gestorben. Er hat uns neues Leben gegeben. Aber wir empfangen es durch Glauben. Es wird nicht einfach jedem übergestülpt. Wir empfangen es durch Glauben. Und dann geschieht diese Veränderung. Und diese Veränderung unseres Wesens passiert manchmal plötzlich. Es gibt viele Zeugnisse, zum Beispiel von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die plötzlich aufgehört haben zu rauchen oder plötzlich frei waren von Drogensucht. Das sieht aber nicht immer plötzlich. Aber ich habe es tatsächlich auch einmal erlebt. Ich habe früher viel mit Neid zu tun gehabt. Das merkt man ja gar nicht immer sofort. Also es ist ja nicht so, man kommt auf die Welt und sagt, guck, ich bin neidisch. Aber irgendwann ist mir mal aufgefallen, als junge Frau, dass ich so gemerkt habe, ich kann mich über Dinge, die andere haben und die ich schön finde, nicht freuen. Ich kann mich nicht freuen, wenn jemand anderes irgendwas, ein schönes Kleid oder sowas anhatte oder irgend sich was leisten konnte. Ich habe gespürt, da war ganz viel Neid. Und habe gemerkt, das blockiert die Beziehung zu meinen Freundinnen. Und da habe ich gedacht, in der Bibel steht doch das Neid irgendwie, dass das zum alten Menschen gehört. Und dass die Frucht des Geistes Liebe und Freude ist. Und da habe ich gedacht, das spüre ich nicht. Und ich habe wirklich unter diesem gelitten, unter diesem Gefühl des Neides. Und ich konnte nicht einfach sagen, jetzt bin ich nicht mehr neidisch. Das kannst du nicht. Da ist was in dir, das tut das. Selbst wenn du das rational begreifst. Und ich weiß, ich bin mal durch den Ostpark, ich jogge da ja immer, bin ich gelaufen und habe gesagt, Jesus, du musst mir das nehmen. Ich kann es nicht ändern. Ich kann mich nicht entscheiden, keinen Neid zu haben und dann ist er weg. Er ist immer noch da. Und wenn du mir das nicht nimmst, dann geht es nicht weg. Und ich will, und ich weiß, ich will eine halbe Stunde da rum und immer das Gleiche. Nimm mir das. Ich will es nicht mehr haben. Du hast es versprochen. Und plötzlich gab es diesen Moment, wo ich tatsächlich von Gottes Liebe berührt war. Und wo wirklich das Gefühl von Neid weg war. Und zwar für immer. Ich habe es nie wieder gehabt. Und das ist so eine Befreiung. Es ist so eine Befreiung, wenn wir von diesen alten Wesen loskommen. Wenn wir lieben können. Wenn wir Freude empfinden können. Wenn wir Geduld haben können. Das Leben ist so viel besser mit Gottes Geist in uns. Und das wäre ja wunderbar, ne, wenn so, du kommst zum Glauben, einmal getauft und wieder auferstehen und jetzt bist du der beste Mensch der Welt. Das funktioniert ja leider nicht. Also das habe ich dann auch versucht mit anderen schlechten Eigenschaften. Und ich weiß aber, nein, wir werden nicht in unserer Persönlichkeit verändert, wenn wir Jesus nachfolgen. Er verändert unser Wesen, Er hilft uns, Schuld zu erkennen und vieles, also Gefühle ist schlecht, aber viele Gewohnheiten kann man ja auch selber ändern, wenn man daran arbeitet. Und nein, Jesus ist nicht so, dass er uns eine neue Person überstülpt, sondern er nimmt dich und lässt dich wachsen. Er lässt dich wachsen, er beschneidet dich vielleicht, so wie man Rosen beschneidet und dann kommt ein neuer Trieb und eine neue Blüte. Und er hegt und er pflegt dich und stellt dich in die richtige Umgebung. Und es ist auch immer was, was mit uns zu tun hat, wo wir an uns selber arbeiten. Aber eben nicht allein, sondern mit der Kraft Gottes, mit der Liebe und in dem Wissen, dass uns vergeben ist. Das ist ja auch so etwas, was wir manchmal nicht in den Kopf kriegen. Wir haben so unsere Schwächen und tun das und dann fühlen wir uns ganz furchtbar schlecht und denken, Gott kann uns gar nicht lieben. Und das stimmt ja auch nicht. Gott liebt dich ja trotzdem oder er weiß es sowieso. Also die Liebe von Gott zu dir ändert sich nicht. Selbst wenn du spürst und fühlst, da ist was in dir, das will Gott, dass es sich ändert. Und er will daran arbeiten. Und es ist auch eine gute Sache, wenn wir dort gegenseitig beten. Beichte hat eine enorme Kraft, Dinge in unserem Inneren zu ändern. Wenn wir es trauen, zu anderen zu gehen und zu sagen, ich habe da ein Problem, ich habe da eine Schwäche, ich falle da immer wieder hin, ich sündige da immer wieder. Und ich möchte das aussprechen, dass mir das leid tut. Und jemand anderes spricht dir Vergebung zu. Und betet für dich, für die Kraft des Heiligen Geistes, dass du das verändern kannst. Das hat eine enorme Kraft, wenn wir uns gegenseitig segnen und beten und Dinge aussprechen. Das ist der Sinn von Gemeinde. Gott stellt uns nicht alleine hin. Unser Gebet allein zu Hause ist wichtig, aber unser gemeinsames Gebet ist genauso wichtig. Dass wir anderen erlauben, uns zu segnen, dass wir vor anderen ehrlich sind. Und es sagen. Ja, das Kreuz mag ein Symbol sein, aber was es symbolisiert, ist echte, erfahrbare, reale Kraft, die in uns wirksam ist. Und das ist es wert, weitergesagt zu werden. Das ist es wert, zu verkündigen. Wir sind nicht diesen Mächten und Gewalten, wir sind nicht mal uns selbst allein ausgesetzt, sondern da ist ein Gott, der Veränderung in unserem Leben schafft. Das Kreuz ist das Zeichen der Liebe Gottes zu dir und es ist das Zeichen für das neue Leben und es ist das Zeichen des Triumphes, des Lichts über der Finsternis. Amen.